Hallo und herzlich willkommen zur neuen Psychcast-Episode. Und diesmal bin ich zusammen mit Julia Göbel-Erkan und Caro Eisenhardt aus der Stationsäquivalentenbehandlung. Hallo Julia, hallo Caro.
Hallo.
Hallo.
Und tatsächlich haben wir mit Julia auch schon die Folge 141 aufgenommen, Stationsäquivalente Behandlung. Wer die noch nicht gehört hat, jetzt ist der perfekte Moment, die nochmal nachzuhören. Denn da besprechen wir ein bisschen, wie man Patienten auch außerhalb eines stationären Settings ganz intensiv behandeln kann. Und wir haben viele Nachfragen dazu bekommen und insbesondere gefragt wurde, wie läuft's denn so, wie funktioniert's? Und deswegen haben wir uns vereinbart, eine natürlich total anonymisierte Patientin-Geschichte heute zu besprechen.
Psychcast.de, Psychosomatic Medicine and Psychiatry, Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.
Julia, erstmal schön, dass wir uns wieder sprechen. Hallo.
Ja, Jan, freut mich auch sehr, dass wir uns heute wiedersehen.
Was macht die Vorbereitung auf die Facharztprüfung in 4 Tagen, Julia?
Läuft super.
Sehr gut. Und Caro, wir haben uns das letzte Mal auch getroffen, aber damals warst du noch nicht auf dem Band, ne?
Ja, das stimmt.
Aber es ist sehr schön, dass du da bist. Du bist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitest auch schon seit der ersten Stunde mit hier bei der Stäbbehandlung, oder?
Ja, genau. Also ich bin von Anfang an dabei. Wir haben das hier zusammen aufgebaut und es ist einfach, wenn ich jetzt zurückblicke, total spannend zu sehen, was wir hier erreicht haben und wo wir jetzt stehen, wo wir vor über einem Jahr gestanden haben und wo wir jetzt stehen. Und das ist wirklich toll, das so mit zu erleben.
Caro ist praktisch die Mutter des Stäbens.
Ja, das hattest du nämlich beim ersten Mal auch schon gesagt, genau. Dass das Team so wichtig ist und dass du praktisch eine der zentralen Figuren hier in dem Team bist, genau. Deswegen freue ich mich sehr, mit euch beiden zu sprechen. Wir können deswegen auch verschiedene Aspekte, wie sich das bei Stäb gehört, auch gut beleuchten. Als erstes will ich mal zu der Patientin fragen, Julia. Erzähl mal ein bisschen, was das für eine Patientin ist, welche Krankheit die hatte und warum die auf die Idee gekommen ist, sich beim Stäb zu melden.
Ja, wir werden heute über die Frau C. sprechen, die freundlicherweise uns erlaubt hat, heute den Fall zu sprechen, damit wir da so ein bisschen Gefühl dafür bekommen, was Stäb kann und was vielleicht Stäb auch nicht so gut kann. Es ist eine Patientin, die 34 Jahre alt ist und bereits seit 2010 an einer schizoaffektiven Störung leidet. Kurz bevor sie bei uns in Behandlung kam, also mit kurz bevor meine ich jetzt so 2 Monate, hat sich bei der Patientin eine depressive Episode entwickelt, die dann mit einem Antidepressivum behandelt wurde. Und im Anschluss hat es leider einen Switch gegeben und die Patientin hat eher manische Symptome entwickelt, was dann ambulant nicht mehr so gut zu handeln war. Und die Vorbereitung auf die Behandlung im Stäb wurden getroffen. Ja, als die Patientin dann bei uns in die Behandlung kam, hatten sich die manischen Symptome tatsächlich schon etwas gelegt, alleine durch das Absetzen von Duloxetin. Genau, aber das werden wir ja gleich noch besprechen.
Die Patientin hat dann, das hast du mir berichtet, eine ausgeprägte depressive Episode entwickelt, die so schwer war, dass eine Behandlung erforderlich wurde, aber eine stationäre Behandlung ging eben nicht.
Die Patientin hatte zum Zeitpunkt der Behandlung einen 3-jährigen Sohn und die war schon gut im Kontakt mit uns, aber auch mit dem Kind, hat das wirklich gut versorgt. Arbeiten ging tatsächlich nicht mehr, aber das mit dem Kind hat sie wirklich gut hingekriegt und hat nachvollziehbarerweise gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, mein Kind jetzt irgendwie für 6 Wochen nur sporadisch zu sehen im Rahmen von einer stationären Behandlung, die definitiv indiziert gewesen wäre, und hat daraufhin dann den Wunsch geäußert, im Stäb behandelt zu werden.
Und du sprichst das so locker aus, weil ihr eben die Option Stäb habt und weil die total gut passt. Aber ich will das nochmal kurz vertiefen. Also in einem normalen psychiatrischen Krankenhaus sieht es so aus, dass man sagt, ja, also wir können Ihnen eine tagesklinische Behandlung anbieten. Da kommen Sie dann von 8 bis 16 Uhr hin. Und da könnten wir auch eine komplizierte pharmakologische Einstellung machen. Das klappt da ganz gut. Da haben wir auch alles zur Verfügung. Dann sagt die Patientin möglicherweise, das ist mir aber zu viel Zeit. So viel Zeit kann ich das Kind nicht irgendwie anders versorgen lassen, dann lassen sie es uns ambulant machen und dann ist man an der Stelle, wo man sagt, gut, dann sehen wir sie alle 2-3 Wochen und das ist schon viel für eine ambulante Behandlung manchmal, ja. Und da ist total eine Lücke. Also beide Angebote würden dann möglicherweise nicht passen und vollstationär ginge in diesem Fall schon gleich gar nicht. Und tagesklinisch, das habe ich jetzt auch so daher gesagt, als ging das immer sofort. Viele Tageskliniken haben eine Wartezeit von 1-2 Monaten. Also das ist eine Patientin, die wirklich genau in die Lücke passt, wo Stäb ein Angebot unterbreitet.
Absolut, ne? Und das ist aber auch sehr limitiert, dieses Angebot, gerade wenn es um manische Episoden geht. Also eigentlich ja genau wie in tagesklinischen Angeboten. Immer wenn man nicht wirklich sicherstellen kann, dass die Medikation genommen wird, ist das wirklich nicht machbar bei schweren manischen Episoden und ich würde auch so weit gehen zu sagen, bei mittelschweren auch nicht, weil das geht dann sehr schnell schief.
Okay, jetzt will ich mir mal vorstellen können, wie die Behandlung begonnen hat. Also wir hatten beim letzten Mal darüber gesprochen, wie überhaupt eine Behandlung startet, was es da so für Vorgespräche gibt und wie es dann läuft. Fangt ruhig mal an zu erzählen, wie die Behandlung gestartet hat, welche Absprachen es so gab und wie es dann praktisch so funktionierte.
Genau, in diesem Fall war das so, dass die ambulante Behandlerin schon über 2 Monate relativ intensive Kontakte hatte und auch zu uns den Kontakt aufgebaut hat, auch die Einweisung für eine stationäre Behandlung geschrieben hat. Und dann haben wir sozusagen entsprechend unserer Warteliste die Patientin eingeplant. Und zum Aufnahmegespräch fährt immer Assistenzarzt, Ärztin mit Oberarzt. Im Rahmen dessen wird ein ganz normales Aufnahmegespräch gemacht, so wie in der Klinik auch. Die pflegerische Anamnese wird am nächsten Tag ebenfalls wie in der Klinik gleich, das kann Caro aber gleich ja nochmal ein bisschen erklären, erhoben. Und dann beginnt man die Behandlung. Also man bespricht, welches Medikament kann sich die Patientin vorstellen. In diesem Fall war es eben so, dass die ambulante Behandlerin die Idee hatte, dass Lithium helfen könnte. Dann werden entsprechende Voruntersuchungen gemacht. Eigentlich genau wie auf Station müssen die Patienten dann halt zu uns kommen. EKG, Labor, Bildgebung etc. Genau.
Caro, erzähl du doch mal, wie du mit der Patientin dann in Kontakt gekommen bist. Wie fing die Behandlung aus deiner Sicht an?
Ja, am nächsten Tag bin ich dann zur Patientin gefahren und habe sie ja noch gar nicht kennengelernt. Ich wusste eigentlich gar nicht, was mich erwartet. Und sie hat mir dann aufgemacht, ihr Sohn war auch anwesend und wir haben uns erstmal hingesetzt und einfach mal angefangen zu reden. Ich verschaffe mir erst immer mal einen Eindruck und bin ja Gast. Ne? Wir sind Gast bei den Patienten und am Anfang war das wirklich ein komisches Gefühl, weil die Patienten kommen sonst zu uns auf Station und wollen etwas von uns. Und man fragt doch erstmal, wo darf ich mich überhaupt hinsetzen? Also es ist schon anders. Und dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie es ihr gerade geht, was sie für Erwartungen hat. Natürlich stand die medikamentöse Einstellung bei dieser Patientin im Vordergrund. Das ist auch von Patient zu Patient unterschiedlich. Manchmal stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Da war jetzt der ärztliche Auftrag, wie gesagt, jetzt ein Stück weit wichtiger erstmal. Und wie Julia gerade auch schon gesagt hat, hat sie auch schon vieles sehr gut gemacht mit ihrem Sohn. Aber es wurde dann im Gespräch schnell klar, dass sie so ein bisschen, ja, dass es ihr an Alltagsstruktur gefehlt hat. Dass sie auch gesagt hat, dass sie lange mit ihrem Kind morgens noch im Bett liegt, dann zwar aufsteht, wenn ein wichtiger Termin besteht, aber es braucht halt einen Grund, dass sie aufsteht. Und wenn Sie hat dann noch geschafft, ihren Sohn auch in die Kita zu bringen, aber hat sich dann auch nachmittags oft aufs Sofa gelegt, hat dann gesagt, dass sie keine Kraft, keine Motivation hatte, den Geschirrspüler auszuräumen. Also, dass einfach gewisse Dinge nicht mehr machbar waren. Und dann haben wir halt darüber gesprochen, was können wir für Strategien entwickeln, wieder eine Alltagsstruktur zu festigen, was gibt es für Möglichkeiten, dass sie sich motivieren kann. Ja, das waren so die Themen. Erstmal grob und dann guckt man von da aus, wie man weitermacht. Und es ist jedes Mal aufs Neue irgendwie spannend, aber das waren so am Anfang ihre Themen. Und ja, das war so der Anfang bei ihr.
Und wenn man da in die Wohnung kommt, du hast ja ganz richtig gesagt, dass ihr dann erstmal Gästinnen und Gäste seid, dann ist ja das dreijährige Kind auch da. Ich kann mir das ganz schön wirbelig vorstellen und mit dem fängt man ja auch eine Beziehung an irgendwie. Mhm. Also den sieht man ja auch regelmäßig. Wie lief das denn so?
Das war tatsächlich manchmal ein bisschen schwierig. Der Sohn von ihr, der war natürlich sehr lieb, aber er war halt auch immer anwesend oder fast immer. Ich glaube, einmal hatte der Ehemann, war mit dem Sohn auch unterwegs, aber meistens, weil das waren Vormittagstermine und wenn die Kita zu hatte oder er krank war, war er halt da. Und er hat dann auch ja oft versucht, halt ihre Aufmerksamkeit an sich zu reißen. Wir saßen halt zusammen. Und es war, wir saßen halt zusammen, haben ein Gespräch geführt und er hat dann halt auch nicht verstanden, warum er jetzt nicht gerade einfach mal mit dabei sein kann und malen kann und Fernseh gucken kann und auf den Schoß. Und das war manchmal schwierig, dann ein Gespräch zu führen, weil sie natürlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen hin und her gerissen war. Ich sag mal, das Thema, bin ich eine gute Mutter, ja oder nein, stand bei ihr auch im Vordergrund und das hat man halt auch gemerkt, dass sie so ein bisschen hin und her gerissen war. Und am Ende des Tages waren wir halt bei ihr zu Hause. Das wäre jetzt immer noch mal was anderes gewesen, wäre es im stationären Setting gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, so nee, so geht das jetzt gerade nicht, aber das war ihr Zuhause. Und natürlich sagen wir auch, das war jetzt bei ihr nicht der Fall, aber wir hatten auch andere Fälle, wo man auch sagen musste, wir müssen eine andere Lösung finden, weil das tut jetzt hier gerade niemandem gut. Aber ja, das war halt manchmal schwierig.
Und da muss man ja sagen, ist man ja psychodynamisch direkt am Ort des Geschehens. Ne? Das finde ich auch immer sehr schön, ne? Dass wir da in diesen Fällen, wo wir in den Gesprächen merken, da ist wirklich kein Raum für auch nur ein einziges Bedürfnis der Patientin. Und das hatten wir schon oft. Ne? Das ist wirklich oft so. Da ist das ein ganz, ganz wichtiges therapeutisches Moment, wo man anpacken darf und auch sollte. Egal in welchem Alter der Kinder, wenn es jetzt nicht gerade ein Säugling ist, was wir bisher noch nicht hatten oder erst einmal hatten, da gibt es ja schon irgendwie gewisse Freiheitsgrade und die suchen wir dann mit den Patientinnen zusammen und da sind wir relativ vehement und bleiben dran und dann finden wir die auch. Also ob das jetzt ist, das Kind darf dann auch mal was gucken oder ob das bedeutet, man geht zusammen auf den Spielplatz, ne? Oder ob das bedeutet, dem Kind das mal auch aus ärztlicher Sicht zu erklären, dass das ganz wichtig ist, dass auch die Mutti mal am Tag 20 Minuten hat, wo sie sich in Ruhe unterhalten darf. Das verstehen auch vierjährige Kinder in der Regel und dann klappt das auch gut. Also das, ich finde das wunderbar, wenn die Kinder dabei sind, weil man da ganz viel merkt und das ist ja auch wichtig für die Krankheitsentstehung, für die Krankheitserhaltung. Und da packen wir an. Genau. Mhm. Aber.
Und dann gab es auch den Ehemann. Wurde mit dem auch gesprochen? Oder welche anderen Familienmitglieder wurden noch einbezogen in diese gesamte Behandlung?
Also in diesem Fall habe ich den Ehemann, ich glaube, 2-3 Mal gesehen. Und es gibt andere Fälle, da werden Familienangehörige weitaus mehr einbezogen. Auf Wunsch des Patienten oder weil das einfach der Sache dient. Er hat sich zurückgehalten. Das fand ich auch ganz angenehm. Sie ist ja auch eine starke Persönlichkeit und konnte gut für sich selbst sprechen und hat den Wunsch auch nicht geäußert. Und es war jetzt auch, du kannst mich da jetzt nochmal berichtigen, aber glaube ich jetzt auch nicht so ein Beziehungsproblem. Das haben wir auch manchmal bei anderen Familien, wo es wirklich auch Probleme innerhalb der Beziehung gibt und die vielleicht thematisiert werden müssen. Und ich fand das ganz angenehm, dass er auch gesagt hat, nee, ich gebe euch Raum und ich ziehe mich zurück, weil manchmal haben wir das auch gehabt, dass dann Ehepartner sich einfach mit dazusetzen, ungefragt, und das macht das Gespräch einfach schwierig. Und also ich habe ihn, wie gesagt, 2-3 Mal gesehen, kurz Hallo, ja.
Und wenn die Ehepartner dann ungefragt am Tisch sitzen, ist man auch wieder am Ort des Geschehens, ne? Also da, das ist wirklich, da entgeht einem nichts, ne?
Ich finde das sehr interessant, denn also wenn wir auf der Station Behandlungen machen, dann ist das unser Raum, unser Speiseraum, unser Visitenzimmer, sogar die Patientenzimmer gehören ja eigentlich uns und wir möblieren die und wir machen die Atmosphäre. Und wenn man dann so eine Visite führt und fragt, wie geht's denn so, dann haben die Patientinnen und Patienten es leicht, in so eine Rolle zu fallen, wie wir sie kennen und wie sie erwartet wird, und dann wird das Wochenende besprochen und die Medikation und eine Nebenwirkung und das war's dann, weil das einfach ein von uns strukturierter Raum ist. Und manchmal hört man dann in Woche 3, der Sozialarbeiter war jetzt doch mal zu Hause und da sind 17.000 Probleme aufgetaucht, die man gar nicht gesehen hatte. Und die Leute verhalten sich ja auch kontextabhängig unterschiedlich. Und das ist beim Stäb natürlich auch ein Element. Also selbst wenn diese Patientin an einzelnen Tagen, wie am Anfang zur Blutentnahme, mal in die Tagesklinik kommen kann, gewinnt man natürlich total viel an zusätzlichen Erkenntnissen, wenn man mal zu ihr geht und wir die Gäste sind und die Patienten da sind, wo sie wirklich leben. Das ist schon ein riesengroßer Aspekt dieser Behandlung, finde ich.
Und in dem Fall war es halt so, dass wir den Ehemann eher so ein bisschen zum Gespräch bitten mussten und das hat er auch super gerne angenommen. Und da ging es halt wirklich viel um Psychoedukation, so ganz klassisch, ne? So Frühwarnsymptome, konnte er gut nennen, konnte sie gut nennen. Wir haben das dann noch ein bisschen auf die depressive Episode ausgeweitet, was da die Frühwarnzeichen sein könnten. Und das war super hilfreich, ne? Dass man einfach gemerkt hat, okay, das ist ja jemand total Vernünftiges an ihrer Seite. Und das ist dann auch für unsere Behandlung eine große Sicherheit, wenn wir wissen, dass da jemand Vernünftiges zu Hause ist, der das wahrnimmt, der unsere Notfalltelefonnummer hat. Und das ist in manchen Behandlungsfällen wirklich besser als eine 1:1 pflegerische Betreuung im Krankenhaus, weil die so eng und so vertraut sind und permanent sozusagen mit jemand zusammen sind, dass wir auch wissen, die melden sich, wenn wirklich was schief läuft. Und so war das in dem Fall auch.
Ja. Okay, das heißt, die Patientin hatte eine hypomane Episode eigentlich, bevor es anfing. Und wie ging denn dann die Behandlung weiter? Erzähl ruhig mal ein bisschen.
Ja, als sie zu uns kam, haben wir erstmal eine Medikamentenanamnese erhoben und es wurde deutlich, dass sie eigentlich bisher ja Quetiapin eingenommen hatte, Olanzapin eingenommen hatte. Wie gesagt, Duloxetin, auf das Quetiapin hat sie immer sehr gut reagiert. Unter dem Olanzapin und dem Quetiapin in der Kombination, da wirkte sie schon affektiv wirklich eher wenig schwingungsfähig. Das ist ihr auch so selber aufgefallen. Außerdem beklagte sie auch Gewichtsprobleme. Wir haben mit der Patientin dann die Eindosierung von Lithium besprochen, unter dem Vorhaben, das sozusagen statt dem Quetiapin einzudosieren, und haben dann vor der Eindosierung von Lithium Blut abgenommen. Das Labor war soweit unauffällig. Und die Schilddrüse überprüfen lassen. Die Patientin hatte eine Hypothyreose und haben dann zu Beginn wöchentlich Blut abgenommen und im Verlauf dann 4 Spiegel bestimmt. Zuletzt war sie mit 0,64 in einem guten phasenprophylaktischen Bereich und hat sich insgesamt auch stabilisiert unter der Medikation, würde ich sagen.
Und die Blutabnahme macht ihr nicht zu Hause?
Die Blutabnahme können wir auch zu Hause machen. Also wir haben so eine gut ausgestattete Arzttasche, da haben wir alles dabei. Das ist im Grunde genommen kein Problem. Das muss man gut planen, dass man dann morgens früh hinfährt, das dann eben bis 12 Uhr hier in die Ambulanz bringt. Da machen wir das auch zu Hause. Wir nutzen das aber ehrlicherweise oft therapeutisch auch, um auch mal einen Termin hier in der Ambulanz zu haben. Das EKG, das machen andere Stäbteams auch zu Hause, insbesondere mit gerontopsychiatrischem Schwerpunkt. Wir machen das nicht, weil unsere Patienten sind allgemein psychiatrische Patienten, die kommen hierher. Und dann hat man schon mal einen Termin in der Ambulanz. Und das ist wirklich tagesstrukturierend für die Patienten und sehr, sehr hilfreich, ne? Wenn die wissen, heute geht's mal raus.
Ja, das ist nämlich auch so ein Missverständnis. Manche denken, wenn ich einen Termin in der Institutsambulanz oder hier am Standort mache, dass das ein Versagen der Strukturen der Stäbe ist. Aber eine bewusste Mischung ist oft auch angestrebt, verstehe ich richtig, ne?
Also die Definition ist ja, dass man überwiegend zu Hause behandelt und da, wenn es einen therapeutischen, psychiatrisch-therapeutischen Grund gibt, warum ich die Patienten hier einbestelle, dann ist das sinnvoll und gut und dann wird der MDK und hat der MDK uns da auch bisher nie einen Strick draus gedreht.
Und welche anderen Therapien gibt es noch, die ihr gerne hier macht?
Wir bieten eine Ergotherapie hier an vor Ort, eine Sporttherapie auch. Und manchmal ist es dann auch so, wenn die Patienten dann einmal hier sind, weil sie zum EKG gekommen sind oder zur Blutentnahme, dass wir dann auch noch zusammen spazieren gehen oder ja, das sind so die Dinge, die wir hier vor Ort anbieten können.
Und wie oft pro Woche seht ihr dann Patienten typischerweise auch hier am Standort?
Also 2 bis 3 Mal ist möglich, wenn jetzt ein Patient sag mal dienstags zur Ergotherapie kommt und dann freitags auch noch die Sporttherapie mitnimmt und vielleicht am Donnerstag auch noch nach der zur Oberarztvisite hier hinkommt. Also 3 Mal ist möglich, aber ich sag mal ein bis zwei Mal kann realistisch sein, je nach Patient. Und es gibt natürlich auch Patienten, die, weil sie jetzt Ängste haben, gar nicht vor die Tür gehen. Und da ist es ein großes Ziel von uns, zumindest vielleicht einmal während des Aufenthalts die Patienten hier hinzubringen.
Julia hat ja jetzt ein bisschen erzählt, wie es medikamentös angefangen hat. Wie hat sich die Behandlung denn dann aus deiner Sicht weiterentwickelt? Was habt ihr so gemacht, besprochen?
Also dadurch, dass wir ja bei ihr meistens Termine morgens hatten, ist es einfach auch schon für sie therapeutisch wertvoll gewesen, meiner Meinung nach, morgens um 9 frisch gewaschen und die Tür aufzumachen. Also das ist ja etwas, was so ein bisschen unter den Tisch fällt, dass wenn ich jeden Tag Besuch bekomme, muss ich auch jeden Tag zumindest mich so weit fertig machen, dass ich jemandem die Tür aufmachen kann und muss erstmal wach sein tatsächlich. Also da beginnt die Tagesstruktur, also da beginnt praktisch schon die Therapie, wenn wir morgens klingeln, dass die Patientin wach ist und uns die Tür aufmacht. Und dann haben wir halt ihre Themen besprochen. Sie hatte viele Themen. Wir haben, klar, psychoedukativ arbeitet man. Wir haben auch über stationäre Voraufenthalte gesprochen, traumatische Erlebnisse teilweise aufgearbeitet. Die Gewichtszunahme war dann tatsächlich auch unter dem Lithium ein Thema, was wir besprochen haben, wo wir Strategien überlegt haben, was möglich ist. Wir haben auch einfach Alltagsthemen gehabt. Es gab einfach Dinge, die sie berührt haben, die dann einfach aktuell besprochen werden mussten. Und dadurch, dass ja eine medikamentöse Einstellung meist stationär stattfindet, mit allem drum und dran, was beobachtet werden muss, die Stimmung, die Vitalwerte, Veränderungen, all das kriegen wir ja täglich dann mit und kontrollieren wir auch. Und das sind dann so die Dinge, die wir dann halt machen. Wir stellen die medikamentöse Versorgung sicher. Das heißt, ich habe dann einmal die Woche ihr die Medikamente vorbeigebracht und mit Medikamentenplan, wie sie die einzunehmen hat. Und dann muss natürlich auch ein großes Vertrauen da sein, dass wir halt vertrauen, dass die Patientin die Medikamente auch einnimmt. Ich meine, gut, spätestens im Spiegel sieht man es dann, aber das ist halt, also Vertrauen ist bei Stäb eine große Sache, weil wenn wir den Patienten eine Stunde am Tag sehen, müssen wir sicher sein, dass der Patient 23 Stunden am Tag so zuverlässig ist, dass er sich A, nichts antut und B, wenn sich der Patient in der Krise befindet, sich bei uns meldet. Ne, das Vertrauen muss da sein auf beiden Seiten. Und ja, deswegen ist das einfach so eine ganz intensive Geschichte, die, ich sag mal, von außen viele denken, ja, ein Kontakt am Tag, was ist das? Aber in diesem einen Kontakt macht man halt ganz viel. Und manchmal ist es tatsächlich einfach nur, der Patient macht die Tür auf und sagt, boah, ich bin müde heute, ich habe eigentlich gar keinen Bock zu reden. Und man sitzt zusammen und trinkt einen Kaffee und quatscht übers Wetter. Das gibt es auch mal, aber das ist dann auch einfach mal wichtig und stärkt die Bindung. Und auch da kann man viel, auch als Behandler, als Pflegekraft, kann man viel auch mitnehmen und sehen, ah, okay, was ist da gerade los? Also, ja.
Und wie fühlt sich das für dich als Mitarbeiterin an? Also im Krankenhaus, das kennen wir ja alle, da ist man auf relativ sicherem Boden und kennt die Spielregeln. Das habe ich eben schon mal aus Patientensicht angedeutet. Aber als Mitarbeiterin ist es ja auch so, dass man nicht auf seinem eigenen Boden steht. Wie fühlt sich das denn an? Wie magst du das oder was ist da anders? Erzähl mal.
Also das war tatsächlich am Anfang das war schwierig. Ich musste da reinwachsen. Und wie du richtig sagst, auf Station weiß ich, was ich zu tun habe. Und selbst wenn der Patient kein Vertrauen zu mir hat, der Patient muss mich nicht mal mögen. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich muss den Patienten vor sich selbst schützen, dann weiß ich, welche Maßnahmen ich ergreifen kann. Dann ist es mir auch egal. Mir ist wichtig, dass der Patient sicher ist, dass alle Beteiligten sicher sind und ich kann Maßnahmen ergreifen und ich bin auch nicht alleine und ich weiß auch, wenn ich meinen Dienst verlasse, ist nach mir jemand da, der meinen Job weiterführt. Und das ist etwas, ja, wo ich tatsächlich, und ich denke, wir alle reinwachsen mussten. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich fühle mich sehr sicher in dem, was ich tue. Und wenn ich das nicht wäre, könnte ich das so nicht machen. Und wir sind alle so ehrlich miteinander, dass wir auch sagen können, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich kommuniziere das auch ehrlich mit dem Patienten. Also ich bin auch immer sehr ehrlich mit dem Patienten und habe das Gefühl und hoffe, dass ich das dem Patienten auch das Gefühl gebe, dass sie ehrlich mit mir sein können und sich sicher fühlen. Und ich meine, natürlich hat es auch ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Und wenn man abklopft, wie ist die Stimmung gerade? Kann ich demjenigen jetzt vertrauen? Hundertprozentig sicher sein kann man sich natürlich nie. Das kann man sich auch nicht auf Station sein. Aber, und das ist das, was ich meine, in einer Stunde muss die Bindung so stark sein, dass ich 23 Stunden sicher sein kann, dass ich zumindest einen Anruf bekomme, wenn der Patient in eine Krise rutscht oder wenn es ihm nicht gut geht. Und das machen die Patienten auch. Ich habe am Anfang, bevor wir Stäb begonnen haben, habe ich gedacht, das kann ja eigentlich nicht wirklich funktionieren. Ich fand spannend, ich fand toll, Teil des Teams zu sein, aber ich dachte, wie soll das funktionieren? Aber es ist tatsächlich so. Es ist ein anderes Arbeiten, es ist ein anderes Miteinander und es ist bei jedem Patienten natürlich auch anders. Aber ich muss sagen, ich fühle mich sicher, dass ich die richtige Entscheidung treffe in dem Moment. Und wie gesagt, wenn es nicht so wäre, würde ich das auch ganz ehrlich sagen. Dann würde ich dem Patienten sagen, ich kann die Verantwortung jetzt gerade nicht übernehmen und würde das dann auch sofort im Team kommunizieren. Und dann müssten wir auch wie auf Station die nächsten Schritte einleiten. Hm. Aber das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, ja, dass man sich sicher fühlt in dem, was man tut. Und ich hätte nicht gedacht, dass es sich so entwickelt, aber es ist tatsächlich so. Und es ist schwierig zu beschreiben, aber dadurch, dass man eine andere Verbindung zu dem Patienten hat als auf Station, ja, man kommt zu dem Patienten nach Hause, man dringt in deren Safe Space ein und das gewinnt dadurch halt tatsächlich auch Vertrauen. Ja.
Sehr interessant, ja. Wie fühlst du dich als Mitarbeiterin?
Es ist ja so, wie Caro gesagt hat, Punkt. Also ich kann dem fast nichts mehr hinzufügen. Es ist halt alles sehr personenzentriert, ne? Und das, was ich hier mache in der Behandlung, ist an diesem Tag das Wichtigste. Und ich persönlich glaube ja, dass das immer so ist und dass das alles so ein bisschen verwässert wird in den arbeitend in der Institution. Aber da passiert ja eigentlich das Gleiche, nur dass man sich so ein bisschen hintereinander verstecken kann. Und das ist, glaube ich, keine gute Idee, sich zu verstecken, sondern es ist von Mensch zu Mensch. Und das ist es halt ganz deutlich im Stäb, ne? Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass das auch Teil von der Weiterbildungszeit wird, ne? Dass jeder Assistent oder jede Assistentin so eine Erfahrung auch mal macht. So der essentielle Bestandteil dieser Behandlung zu sein, weil das ein ganz anderes Verantwortungsgefühl bringt, ne? Auch für unsere Pflegekräfte, aber auch, ne, unser Sozialarbeiter, der mit der Patientin dann Fahrradtouren gemacht hat, oder die Ergotherapeutin, die auch am Wochenende nach Hause geht und dann mit der Entscheidung konfrontiert ist, ist das jetzt hier akute Suizidalität, wie muss ich jetzt den AVD anrufen oder nicht, ne? Und da muss man schon bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn man das ist, ist das ein cooler Job.
Wie ist es mit der Patientin weitergegangen? Wie wurde diese Behandlung beendet und wie wird die jetzt weiter behandelt?
Ja, die Patientin hat gut auf das Lithium angesprochen. Zunächst zwar viel Müdigkeit angegeben, aber insgesamt hat sich die Stimmung etwas aufgehellt und auch ohne, dass man irgendwelche Hinweise darauf hatte, dass sie vielleicht manisch werden könnte, was ja auch nicht erwartbar war. Aber diese manische oder hypomane Phase ist konsequent abgeklungen und die depressive Symptomatik hat sich langsam gebessert. Die anfängliche Müdigkeit hat sich nach 3-4 Wochen gelegt, sodass wir dann weiter aufdosieren konnten. Und als wir die Behandlung nach 10 Wochen tatsächlich beendet haben, war die Patientin teilremittiert. Also das ist keine Vollremission gewesen und war auch so nicht erwartbar. Wir hatten dann die Patientin darin unterstützt, eine Teilzeittätigkeit aufnehmen zu können. Und das war auch für sie so eine gute Aussicht. Ich habe tatsächlich gerade mit ihrer ambulanten Behandlerin nochmal gesprochen und mir auch nochmal eine Rückmeldung eingeholt. Und sie sagt, also wir hatten ja die Behandlung vor einem Jahr gemacht und aus ihrer Sicht ist die Patientin jetzt so wieder in diesem Zustand angekommen, den sie von ihr in sehr guten Phasen kennt. Also wo sie weder manisch noch depressiv ausgelenkt ist und auch beruflich ein gutes Funktionsniveau hat. Und das hat sie tatsächlich mittlerweile wieder. Also sie kann wieder arbeiten und arbeitet auch mit einem geringen Stundenanteil, aber den kann sie auch voll ausfüllen. Und das ist natürlich sehr positiv, sowohl, ne, für ihr Selbstwertgefühl, aber auch so für den weiteren Verlauf der Erkrankung, weil so hat sie eine gute Tagesstruktur, ne? So schafft sie es auch, ja, gesundheitsdienliche Maßnahmen in ihren Alltag gut einzubinden.
Ja, vielen Dank. Das war ein sehr spannendes Fallbeispiel. Danke, dass ihr uns das erzählt habt. Seit wir das letzte Mal gesprochen haben, hat sich auch in eurem Team und in eurem Konzept ein bisschen was geändert, hast du erzählt. Berichtet doch mal, was habt ihr geändert am Konzept oder was habt ihr weiterentwickelt?
Ja, Caro hat das ja gerade schon so schön erklärt, ne? Diese Sache mit dem Vertrauen. Also beiderseits und das war eben ja wichtiger Fokus sozusagen dieser Teamentwicklung, und zu Vertrauen gehört ja auch Verlässlichkeit. Da ist uns einfach zu Beginn der Arbeit im Stäb aufgefallen, dass oft Sachen untergehen, und das liegt einfach an der Art des Arbeitens, dass nicht immer alle am gleichen Ort sind, dass es keinen festen Übergaberaum gibt, dass Medikamente von hier nach da gebracht werden müssen, dass Patienten fürs EKG von hier nach da wandern müssen. Und das ist ein unheimlich hoher organisatorischer Aufwand. Und deswegen haben wir uns entschieden, uns organisatorisch professionell beraten zu lassen und haben das dann im Rahmen von einem agilen Coaching machen lassen. Das hat uns einfach sehr geholfen, eine gute Organisationsstruktur zu bekommen. Und das heißt konkret, wir machen jeden Morgen einen Call. Also wir machen unsere Übergabe sozusagen digital nach einem festen Muster. Das hat schon mal die Fehleranfälligkeit sehr reduziert. Also wenn man dann morgens einmal sagt, ich gehe heute zu Frau so und so. Ach ja, da fällt mir gerade ein, ich war ja gestern bei Frau so und so. Denkt dran, bitte die Medikamente mitzunehmen. Oder ich war ja gestern bei Herrn so und so und ach, ich gehe da ja heute hin. Worauf muss ich achten? Ja, pass gut auf, dass er nicht die Tür hinter dir zuschließt oder sowas. Ne? Also da haben wir jetzt noch nie negative Erfahrungen gemacht, aber das mögen wir einfach alle nicht. Und dann kann man sich so gegenseitig ein bisschen vorwarnen. Und wenn man das unter der Woche täglich macht, dann geht viel weniger unter. Und wir nutzen ein agiles Board, worauf alle zugreifen. Das ist einfach, eigentlich ist es einfach eine digitale gute To-Do-Liste. Und da kann einfach jeder zu jeder Zeit vom Handy aus was draufschreiben, natürlich anonymisiert. Aber das hilft, wenn man unterwegs mal eben gucken muss, ach, was muss ich eigentlich heute noch machen? Oder wenn ich wissen will, hat denn schon jemand dran gedacht, dass der nächste Woche noch ein EKG braucht? Ach nein, dann schreibe ich schnell rein. Dann geht nichts mehr unter. Und das ist super, weil die Patienten und Patientinnen wirklich merken, okay, die ziehen hier alle an einem Strang. Und was ich gestern gesagt habe, weiß der auch, der heute kommt. Und das ist schon entscheidend.
Was gibt es noch an Änderungen im letzten Jahr?
Ja, also ich kann das absolut bestätigen, was Julia gesagt hat, dass das Coaching, das hat uns wirklich geholfen. Das hat uns die Augen geöffnet. Und als so ein bisschen klar wurde, dass jeder von uns feste Aufgaben hat, hat das auch ganz viel Druck rausgenommen. Weil natürlich diese Sachen, die Julia gerade aufgezählt hat, die auf Station total selbstverständlich sind, Medikamenteneinnahme, EKG, Laboruntersuchungen, Blutdruck messen, tralala, diese ganzen Sachen, die ja wirklich, das ist Standard auf Stationen. Dann ruft man einfach unten im EKG an, schickt den Patienten einmal runter wir haben gerade keinen Arzt, okay, dann rufen wir von einer anderen Station, kommt ein Arzt, nimmt eben Blut ab. Das läuft ja alles Hand in Hand, das ist ja überhaupt kein Aufwand und es ist wirklich viel Aufwand hier im Stäb. Jetzt, wir haben eine Struktur und das ist auch in Ordnung, aber alleine schon zu sagen, okay, wir laden den Patienten nächste Woche zum EKG ein und dann streiken die Bahnen aber. Oder der Patient ruft eine halbe Stunde vorher an, nee, ich kann jetzt aber nicht kommen, weil X, Y und Z. Und das ändert wieder bei uns alles. Es ist Das sind so Dinge, also es ist wirklich viel mehr Aufwand, als man es sich vorstellen kann. Oder dass Medikamente von A nach B kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, ist viel mehr Aufwand, als es auf Station ist. Wenn ich mir denke, ich habe früher im Nachtdienst die Medikamente gestellt, ich gucke in den Medischrank, ein Patient kriegt eine gewisse Dosierung, wir haben diese Dosierung aber nicht, dann bastel ich die Dosierung aus verschiedenen Medikamenten zusammen, breche die Tablette auseinander. Ich weiß ja, insgesamt sind es trotzdem 150 Milligramm und da ich dem Patienten das ja in die Hand drücke und der Patient vielleicht vor mir dann sagt, die sehen aber anders aus, die Medikamente, kann ich in dem Moment sagen, ja, aber das sind trotzdem 150 Milligramm und der Patient nimmt es, ich weiß, dass der Patient das nimmt und alle sind glücklich. Und das sieht halt hier anders aus. Wir stellen die Tabletten für eine Woche. Jeder Patient bekommt dienstags seine Medikamente. Und dadurch, dass jeder Patient ja auch anders ist, also ich kümmere mich um die Medikamente und es ist ein großer Aufwand, weil ich weiß zum Beispiel, Patient A ist super zuverlässig, der kennt seine Medikamente, da muss ich stell die Tabletten, ich drucke einen Mediplan aus und der Patient ist fein. Dann weiß ich bei einem anderen Patienten, da muss ich auf jeden Fall gucken, wie ich den Blister abschneide, dass auf jeden Fall hinten drauf, also dass der volle Name des Medikaments steht. Dann weiß ich bei dem Patienten, der wird es alleine nicht hinbekommen, wenn ich aus zwei Dosierungen eine mache, da muss ich hundertprozentig diese eine Dosierung ihm mitgeben, weil er das sonst selbst einfach nicht hinbekommt. Oder ich muss auf dem Mediplan ganz genau schreiben, diese Tablette bitte teilen, diese Tablette bitte nur einmal die Woche nehmen. Ich arbeite ganz viel mit Textmarkern und das ist, da habe ich für mich so ein System entwickelt, wo ich mir sicher sein kann, ich kann nach bestem Wissen und Gewissen die Medikamente so rausgeben, dass ich weiß, dass die gut genommen werden. Und dann muss man natürlich das Vertrauen haben, dass die Patienten die auch einnehmen. Und dann muss man die Medikamente auch tatsächlich mitnehmen, weil dann passiert es auch, man ist morgens im Stress, ach, jetzt habe ich die Medikamente auf dem Tisch liegen lassen. Ganz banal, aber es bringt den kompletten Tagesrhythmus durcheinander, weil dann muss ich ja, ich habe den nächsten Termin wieder, muss dann aber die Tablette, muss nochmal zurück, muss die Tabletten holen. Das sind Kleinigkeiten, aber ja, man kann sich das so nicht vorstellen, wenn man auf Station arbeitet. Aber wir sind da eigentlich gut jetzt. Wir sind da fein mit uns. Also ich glaube, wir haben da ein gutes System entwickelt.
Entscheidend war auch, dass Caro für diese Tätigkeiten tatsächlich an montags und freitags freigestellt wird, beziehungsweise nur sehr viel weniger Patienten sieht als normalerweise. Das war auch Teil dieser Erkenntnis in dem Teamcoaching, dass wir das festgestellt haben. Caro macht dann die Routenplanung, die ist sehr aufwendig, und aber auch das Stellen der Medikation. Und das braucht Zeit und das darf nicht trotz des gleichen Patientenpensums laufen.
Ja, sagt vielleicht nochmal, wie viele Patienten betreut ihr und wie groß ist euer Team?
Genau, wir betreuen aktuell 7 Patienten und unser Team besteht aus 2 Pflegekräften, einer Ergotherapeutin, einem Sozialarbeiter und aktuell 1,5 Psychotherapeuten und einem Assistenzarzt und einem halben Oberarzt.
Ja.
Halbe Oberarztstelle, genau, aber voll da.
Liebe Caro, liebe Julia, ich komme auch deswegen so gerne zu euch, weil all das, was im Krankenhaus selbstverständlich ist, bei euch eben nicht mehr selbstverständlich ist. Und daran merkt man, wie die Welt eigentlich wirklich ist. Denn im Krankenhaus ist sie falsch herum aufgeknüpft, bei euch ist sie richtig. Und die ganzen Herausforderungen, die sich daraus ergeben, die sind einfach Teil der wirklichen Welt. Ich fand das Fallbeispiel und auch das, was ihr mir jetzt nochmal erzählt habt über die Stäb, super interessant. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch. Dir, Julia, wünsche ich, dass die Prüfung gut läuft, und wenn ich das hier nicht rausgeschnitten haben werde, dann hast du sie schon bestanden und dann kann ich dir also praktisch an dieser Stelle schon gratulieren. Also diese Spannung kann ich für die Hörer schon aufheben, für dich ist sie noch nicht aufgehoben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke, Jan.
Dankeschön, es war schön.
Psychcast.de, psychosomatic medicine and psychiatry. Psychotherapy and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, two doctors as your hosts. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show.